HR-Info. Himmel und Erde.
Mit Klaus Hofmeister und diesen Themen in der kommenden knappen halben Stunde. Arbeit unter schwierigen Umständen, Burnout bei Pfarrerinnen und Pfarrern. Kirchenpädagogin, ein attraktives Ehrenamt mit anspruchsvoller Ausbildung. Und das Sonntagsthema Natur, Familie, Freunde über die Kraft der Verbundenheit. Heute ist der 1. Mai, Tag der Arbeit, und der fällt heute auf einen Sonntag, nicht gerade arbeitnehmerfreundlich, denn wir hätten ja sonst ohnehin auch frei. Obwohl, es gibt natürlich auch viele notorische Sonntagsarbeiter, und dazu gehören ja auch die Pfarrerinnen und Pfarrer. Sie sollten eigentlich für die Seelennöte anderer zuständig sein und sind es auch, aber immer häufiger geraten sie selber in seelische Nöte und rutschen in eine Überlastungsdepression, einen Burnout. Die Gemeinden werden immer größer, die Aufgaben so wie die Ansprüche wachsen. Wer sich dann nicht abgrenzen kann, droht, sich in der Arbeit zu verlieren und unterzugehen. Michael Hollenbach hat mit einer betroffenen Pfarrerin gesprochen.
Im Grunde habe ich das selber gar nicht gemerkt. Ich hätte auch so weitergemacht, wahrscheinlich bis zum kompletten Umfallen. Ich habe damals zu meiner Chefin gesagt, ich muss noch bis zur Konfirmation durchhalten. Und sie sagte zu mir, wenn Sie bis zur Konfirmation machen wollen, kann sein, Sie erleben es nimmer.
Magdalena Smetana war Dorfpfarrerin, als sie vor einigen Jahren krank wurde. Heute weiß sie, es war eine Überlastungsdepression.
Ja, es war ein schleichender Prozess tatsächlich. Mein Körper hat sich gemeldet. Ich war immer wieder krank, Bronchitis, Lungenentzündung. Und das immer in so Phasen, 3 Wochen krankgeschrieben, dann wieder 1 Woche gearbeitet.
Sie hat sich jeweils nur von Montag bis Freitag krankschreiben lassen, um sonntags wieder auf der Kanzel stehen zu können.
Und irgendwann mal hat der Arzt verstanden, das ist nicht körperlich, das ist seelisch.
Mit einem Burnout ging sie für 9 Wochen in eine psychosomatische Klinik, um zu regenerieren. Dass immer mehr Seelsorgende mit einer Überlastungsdepression zu kämpfen haben, ist nicht verwunderlich, meint Benjamin Stahl. Der evangelische Theologe hat an einer Studie der Universität Greifswald mitgearbeitet zum Thema Arbeitsüberlastung bei Pfarrerinnen und Pfarrern. Ein Ergebnis dieser Untersuchung: eine zunehmende Arbeitsverdichtung.
Wir zentralisieren. Parochien, Pfarrbezirke werden zusammengelegt, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter werden entlassen. Übrig bleiben die Pfarrerinnen und Pfarrer, das heißt, es wird, was an Arbeit übrig ist, dann noch unter den Talar gekehrt und die Pfarrer dürfen es dann tun oder müssen es dann tun oder es bleibt liegen und das belastet.
Ein anderes Ergebnis der Befragungen: 4% der Seelsorgenden sind von einem akuten Burnout betroffen.
13% der Pfarrerinnen und Pfarrer, die wir befragt haben, sind sehr stark belastet und bilden eine Risikogruppe. 33% sind auffällig. Und 50% kann man als auffällig im geringen Maß beurteilen.
Pfarrer Benjamin Stahl diagnostiziert bei vielen seiner Kolleginnen und Kollegen eine Art Erschöpfungsstolz.
Ich bin dann stolz und zufrieden mit der Arbeit, wenn ich eigentlich erschöpft bin, weil ich sonst keine Grenzen finde.
Dieses Grenzenlose liegt auch daran, dass Pfarrerinnen und Pfarrer ihre Arbeit als wichtig und sinnvoll erachten. Zugleich haben sie mit dem Problem zu kämpfen, dass die Kirchen und damit auch ihre Profession immer mehr an Bedeutung verlieren, sagt Magdalena Smetana.
Es ist mir ja wichtig. Ich möchte ja, dass die Kirche lebt. Und da kann man schon so auch in die Gefahr kommen, die ganze Welt retten zu wollen. Und damit kommen manche besser, manche schlechter zurecht.
Magdalena Smetana hat sich mit ihrer Überlastungsdepression geoutet. Nach ihrer Reha in der Klinik hätten sich viele Männer bei ihr gemeldet, um vertraulich über den eigenen Burnout mit der Seelsorgerin zu sprechen. Doch sich zum Burnout öffentlich zu bekennen, das passiert selten, nicht nur im kirchlichen Bereich.
Arbeit unter schwierigen Umständen, Burnout bei Pfarrerinnen und Pfarrern. Mit einem Gottesdienst in der Leipziger Nikolaikirche ist gestern die Woche für das Leben eröffnet worden. Das ist eine von beiden großen Kirchen getragene Institution. In diesem Jahr steht sie unter dem Motto Mittendrin, Leben mit Demenz. Damit möchten die evangelische und die katholische Kirche auf die Bedürfnisse von Demenzkranken und ihren Angehörigen aufmerksam machen. In Deutschland leben ja inzwischen mehr als 1,6 Millionen Menschen, die an Demenz erkrankt sind. Andreas Roth berichtet.
Madeleine Planert sucht ihre Mutter. Nicht nur gerade eben in ihrem Heimzimmer. Seit sie Demenz hat, ist sie für ihre Tochter anders geworden. Fremder und vertrauter zugleich.
Na? Na? Guten Tag. Ja, schön.
Madeleine Planert setzt sich zu ihrer Mutter auf das Bett im Matthäi-Stift der Diakonie in Leipzig. Kuscheltiere, Kuscheldecke, im Fernsehen laufen Schlager. Seit 7 Jahren wohnt Dagmar Planert nun schon hier.
Wir haben schon vieles durch in 7 Jahren.
Die Demenz kam in Dagmar Planerts Leben, wie sie immer in das Leben von Menschen tritt. Schleichend, fast unmerklich. Ihre Tochter erinnert sich noch gut.
Die war normal, wie eigentlich immer. Es fing dann, man merkt es dann nur an der Schreibart. Das hat schon nicht mehr richtig geklappt. Und dann ging das los. Also so richtig, wie man sich das vorstellt. Verfall, sage ich jetzt einfach mal. Ja. Also keine körperliche Hygiene mehr. Am Ende steht man immer alleine da mit dieser Krankheit. Ja. Man hat nicht wirklich viel Hilfe.
Über 300.000 Menschen erkranken jedes Jahr in Deutschland neu an Demenz. Für sie muss die Gesellschaft neue Wege gehen und Angehörige individueller unterstützen. Das fordert der Pflegewissenschaftler Professor Thomas Fischer von der Evangelischen Hochschule Dresden.
Sorgende Gemeinschaft heißt, dass wir alle uns sorgen umeinander und tragen, dass Menschen auch krank werden und pflegende Angehörige, Angehörige unterstützen. Im Haus, wenn ich im Mehrfamilienhaus im Stadtteil wohne, die Aufgaben der Profis sind, diese Gemeinschaften zu stützen. Und da, wo es nötig ist, dann auch tatsächlich ganz handfest zu kommen und zu unterstützen und zu entlasten.
Auch Sachsens evangelischer Landesbischof Tobias Pilz findet, dass die wachsende Zahl von Demenzkranken nicht allein von professionellen Pflegern begleitet werden kann.
Für die Gesellschaft heißt es dann insgesamt, dass die Zugänge zum Leben leicht gemacht und offen gehalten werden. Und dass man mit den Dementen zusammen, solange es irgendwie geht, Strategien zur Unterstützung ihres Lebens entwickelt.
In einer Gesellschaft mit immer mehr Demenzkranken haben die Kirchen für den Pflegewissenschaftler Thomas Fischer eine wichtige Botschaft.
Auch Menschen, die eine demenzielle Erkrankung haben, sind in Gottes Ebenbild erschaffen. Sie sind ja immer noch Mensch und Ebenbild und sie bringen auch immer noch etwas ein.
Das zu entdecken, dazu laden die Kirchen mit der Woche für das Leben ein.
Die Demenz im Mittelpunkt. Die Woche für das Leben der beiden großen Kirchen wurde gestern in Leipzig eröffnet. Der 1. Mai, der Tag, an dem traditionell die Arbeitenden und die Gewerkschaften die Stärke ihrer Verbundenheit untereinander und füreinander demonstrieren, das nennen sie dann traditionell Solidarität. Andere unternehmen an diesem Tag einen Ausflug, suchen die Verbundenheit mit der Natur, die jetzt im Wonnemonat Mai mit viel Energie aufblüht. Es ist ja auch eine alte Weisheit, dass nur alleine kein Mensch leben kann. Wir brauchen die Verbundenheit. Wir sind verbunden mit Eltern und Geschwistern ein Leben lang und wir suchen uns auch die Menschen, die zu uns passen, mit denen wir eine tiefere Verbindung eingehen als Freundinnen und Freunde. Am 1. Mai, Sonntag, am 1. Mai ist unser kleines Sonntagsthema bei HR Info Himmel und Erde deshalb die Kraft der Verbundenheit. Es ist ja ein Traum, dieser Frühling. Jetzt sind die schönsten Tage, wir hatten nochmal Regen und so wächst die Natur wunderbar prall und lädt ein, sie heute am 1. Mai bei einem Maispaziergang zu erleben. Naturerleben verändert uns, das wussten schon unsere Großväter und Großmütter, wenn sie in den Wald und auf die Fluren zogen. Aber heutzutage kommt die alte Erkenntnis der hilfreichen Naturverbundenheit etwas anders daher. Man nennt es neudeutsch Waldbaden. Und so fühlt es sich an.
Das war großartig, erdig zu werden und das zu fühlen und zu riechen. Also wie Wald riecht und wenn man da reingreift, das ist so intensiv, was im Alltag eigentlich nur verschütt geht.
Dieses schutzlos zu sein, sich dem auch ein Stück weit hinzugeben, habe ich als ganz rituelle Erfahrung wahrgenommen, um auch diese Barriere zwischen mir und auch der Schöpfung aufzulösen.
Meine Erfahrung jetzt war, dass ich ganz viel Leben und Lebendigkeit wahrgenommen habe. Und in dieser Lebendigkeit habe ich in der Schöpfung die Liebe Gottes gesehen, in allem, was da ist. Und plötzlich merkte ich, ja, die ist auch in mir. Also ich kann mich annehmen und als Teil des Ganzen sehen. Und das ist eine sehr, sehr heilsame Erfahrung gewesen.
Ab 4 Uhr irgendwas, ein Vogel fängt an und dann geht es den ganzen Tag. Es summte um einen drumherum, das ist Wahnsinn. Eine intensive Erfahrung für mich. Und am Abend, je später es wurde ruhiger. Es stellte nach und nach jeder Vogel das Zwitschern ein. Und auf einmal war Ruhe. Und es ist eine besondere Form von Ruhe. Also es ist mystisch.
Die Kraft der Naturverbundenheit, diese Menschen erleben das beim Waldbaden. Und wenn sie heute am 1. Mai in die Natur aufbrechen, dann können wir auch darin baden, in diesem wunderbaren Lebensgefühl, mit dem uns der Frühling gerade üppig beschenkt.
HR Info. Himmel und Erde.
Es ist eine alte Weisheit, nur alleine kann der Mensch nicht leben. Schon in der Bibel steht, es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. Wir brauchen Verbundenheit mit anderen. Zunächst mit den Eltern und den Geschwistern, mit denen sind wir ja ein Leben lang verbunden, aber wir suchen uns dann auch die Menschen, die zu uns passen. Das sind die Freunde und die Freundinnen. Was macht eigentlich eine gute Verbundenheit aus und wie pflege ich sie? Darüber habe ich mit Wolfgang Krüger gesprochen. Er ist Psychotherapeut und Buchautor in Berlin und meine erste Frage an ihn war die Erinnerung daran, dass unser Leben ja mit einer engen Beziehung zu Mutter und Vater beginnt. Wie prägend ist diese Erfahrung für unseren späteren Bindungsstil?
Also absolut prägend. Wichtig ist ja zunächst einmal, dass wir im Elternhaus möglichst Urvertrauen entwickeln, dass wir das Gefühl haben von Geborgenheit und Verlässlichkeit. Und dann ist es so, wenn ich später Freunde treffe oder Menschen, die eine Partnerschaft haben, dann frage ich immer irgendwann, wie ist eure Beziehung gewesen zu der Mutter, zum Vater? Weil erst wenn wir das verstehen, dann verstehen wir das seelische Betriebsprogramm, was immer im Leben dann später eine Rolle spielt.
Also sehr entscheidend eigentlich. Bildet sich dann in dieser Zeit unsere Fähigkeit, Verbindungen mit anderen Menschen einzugehen?
Ja, natürlich. Und die Kindheit führt immer zu ganz unterschiedlichen Bindungsstilen, die wir haben. Und wenn wir Glück haben, dann haben wir so eine verlässliche Bindung erlebt. Dann können wir später Partnerschaften eingehen, die sehr verlässlich sind. Und es gibt auch Menschen, die fühlen sich entweder im Elternhaus sehr dominiert, sehr bedrängt. Die sind dann eher etwas zurückhaltend. Dann haben wir Bindungsängste. Oder aber wir haben einen ängstlichen Bindungsstil gehabt, dann kann es sein, dass wir klammern und dass wir immer im Leben eifersüchtig sind.
Es sind ja zwei große Kräfte, die da offenbar in uns walten. Also einerseits wünschen wir uns Nähe und andererseits wollen wir aber auch autonom sein, also für uns selber. Ist das so der ewige Konflikt in den Verbindungen?
Naja, das ist der Urkonflikt unseres Lebens, dass wir auf der einen Seite sehr viel Bindung brauchen, sehr viel Sicherheit im Sozialen und dass wir aber gleichzeitig auch ein Eigenleben haben müssen, weil erst dann, wenn wir wirklich mal alleine sind, dann spüren wir uns oft am stärksten.
Bleiben wir nochmal bei der Verbundenheit in der Familie. Oft leben ja unsere Eltern nicht mehr. Spielen dann die Geschwister eine große Rolle nach wie vor?
Also für viele sind natürlich die Geschwister die entscheidende soziale Welt. Und die Geschwister, das ist ja der Ort, wo wir sehr frühzeitig als Kinder erleben, was es heißt, Verbundenheit zu haben, miteinander zu spielen, Konflikte zu haben, sich zu streiten, sich zu versöhnen. Also die Geschwister, das ist oft so das Übungsfeld eigentlich unseres Sozialverhaltens.
Man sagt ja immer, das kennt eigentlich jeder, dieses Sprichwort, Blut ist dicker als Wasser und das soll bedeuten, die Familie ist uns näher als zum Beispiel auch Freunde. Gilt das auch, wenn man jetzt keine starke aktuelle Bindung zur Familie hat, also in jedem Fall, dass man sich sehr oft sieht und so weiter?
Na, man muss zwei Sachen sagen. Die Bindung an die Familie ist ja bei uns allen unterschiedlich. Und es gibt natürlich auch Menschen, die eine geringe Bindung zur Familie haben. Und ich kenne auch viele, wo einzelne Familienmitglieder sich zurückziehen oder wo man sich nicht selten sieht. Aber grundsätzlich gilt eines, nämlich das Familienmodell ist so, dass man eine Bindung hat, auch wenn man keine Sympathie hat, also wo man um jeden Preis zusammenhält. Und das ist vor allem wichtig in Krisenzeiten. Und deshalb gilt die Grundaussage, wir können uns aus einer Liebesbeziehung oder einer Freundschaft zurückziehen, aber Familienbeziehungen sind quasi lebenslänglich.
Lebenslänglich klingt erstmals bedrohlich, aber ist natürlich in diesem Fall in Krisen dann auch wieder eine starke Stütze, was, egal was kommt. Herr Krüger, meine Eltern und Geschwister, die kann ich mir aussuchen, meine Freunde aber wohl. Was genau schafft dort Verbundenheit?
Na, ich brauche vor allem drei Dinge. Das erste ist natürlich, dass ich ein Band der Sympathie habe, also vor allem in Herzensfreundschaften, dass ich das Gefühl habe, ich fühle mich irgendwo zu diesen Freunden hingezogen. Das zweite ist ein Prozess des Verstehens, dass ich weiß, wenn ich den Freunden die intimsten Dinge, die ich habe, erzähle, die Dinge, die mir wirklich durch den Kopf gehen, die ich keinem anderen erzähle, dann fühle ich mich verstanden. Und das Dritte ist das Element von Verlässlichkeit, dass ich weiß, wenn alles im Leben schwierig wird, dann ist auf die Freunde Verlass. Marlene Dietrich hat einmal gesagt, gute Freunde kann man notfalls mitten in der Nacht anrufen.
Stimmt. Können gute Freunde eine Liebesbeziehung ersetzen?
Naja, also wir müssen zunächst einmal sagen, jeder dritte Deutsche ist Single. Und es wird viele Singles geben, die sagen, das geht eigentlich mehr oder minder ganz gut. Aber wir müssen ehrlich sagen, eine Liebesbeziehung ist in bestimmten Punkten dann doch mehr. Wenn ich verheiratet bin und zusammenlebe, dann habe ich eine Liebesbeziehung, wo ich mitunter jeden Tag zusammen frühstücke, wo ich die Nächte verbringe, wo ich Erotik habe, Sexualität und Alltag. Und insofern ist eine Liebesbeziehung leidenschaftlicher und näher. Eine Freundschaft ist eine Beziehung mit so einem kleinen Abstand. Und das macht aber die Freundschaften sehr häufig bodenständiger und sicherer, weil der Urschleim der Gefühle dort nicht so ganz zutage tritt.
Ja, und oft ist es ja so, dass wir unsere Freundschaften, die wir haben, dass wir die Freunde gar nicht so oft sehen und trotzdem haben wir immer wieder die Erfahrung, wenn man sich dann trifft, hat man doch ein tiefes Gefühl der Verbundenheit. Woran liegt das?
Na, es liegt vor allem daran, wenn ich tiefe Dinge mit dem anderen bespreche, wenn ich quasi den anderen im Herzen trage, dann reicht es aus, dass man sich manchmal nur alle Monate sieht, dann macht man so ein schnelles Backup quasi und erzählt, was in der Zwischenzeit war. Also es kommt nicht darauf an, dass ich mich ständig sehe, sondern von der Intensität der Beziehung, die ich erreicht habe.
Vor diesem Hintergrund, Herr Dr. Krüger, was wäre Ihnen so in der Freundschaftspflege besonders wichtig?
Na, also Freundschaften muss man gelegentlich pflegen, ähnlich wie Pflanzen. Und da ist es wichtig, dass wir gelegentlich einmal darüber nachdenken, was wir in den Freundschaften tun könnten. Und da gibt es so eine Kunst der Freundschaft, die ich immer empfehle, dass man zum Beispiel gelegentlich sich mit Freunden Fotoalben anguckt und sich Geschichten erzählt, damit man die Vergangenheit erfährt. Oder jetzt, wenn der Sommer kommt, dass man im Garten die Freunde einlädt und mit ihnen im Grunde feiert. Oder dass man den Freunden ungewöhnliche Fragen stellt. Und sie fragt zum Beispiel, was waren die Herzenswünsche in eurer Jugend? Habt ihr das im Grunde erreicht? Also wir müssen gucken, dass wir sehr kreativ in Liebesbeziehungen machen wir das, dass wir gelegentlich überlegen, wie können wir das beleben. Das sollten wir in Freundschaften auch machen. Und was ich momentan gerade mache, ist, dass ich den besten Freunden einen Freundschaftsbrief schreibe und ihnen mitteile, wofür bin ich dankbar? Was haben wir in der Corona-Zeit erlebt? Und was wünsche ich mir?
Kreativer Umgang mit Freundschaften. Das war Dr. Wolfgang Krüger, Psychotherapeut und Autor in Berlin. Haben Sie vielen Dank dafür.
Danke Ihnen.
HR Info Himmel und Erde, die Kraft der Verbundenheit. Das ist mein kleines Sonntagsthema heute am 1. Mai. Morgen endet ja der Ramadan, der muslimische Fastenmonat, und damit sind jene 30 Tage beendet, an denen Muslime von Sonnenaufgang bis Untergang nicht essen und trinken dürfen. Und erst nach Sonnenuntergang wird das Fasten dann feierlich gebrochen in fröhlicher Gemeinschaft. Man kann sich als Außenstehender vermutlich kaum vorstellen, was diese weltweit geltende Fastenzeit bedeutet und welche Verbundenheit sie in den Gemeinden, aber auch darüber hinaus unter den mehr als 1 Milliarde Glaubensgeschwistern schafft. Vogel hat das hier vor Ort einmal erkundet.
Imam Murtaza Manan führt in den Gebetssaal der Moschee im Westen Bensheims. Wir treten auf weichen Teppichboden, hinter uns hängen viele Uhren. Jede davon zeigt eine andere Zeit an, zu der gebetet wird. Murtaza Manan hat heute schon vor 4:30 gefrühstückt. Eine Stunde vorher hat er bereits gebetet. Und er wird erst gegen 21 Uhr wieder essen oder Getränke zu sich nehmen, denn es ist Ramadan, erklärt er.
Im Monat Ramadan ist es so, dass es eine bestimmte Zeit gibt, wo man essen darf. Und da ist es so, dass jeder, also jedes Mitglied der Familie zusammen frühstücken und zusammen beten und zusammen den Heiligen Koran rezitieren, zusammen diskutieren. Und das ist auch eine gute Möglichkeit, in der Familie den Zusammenhalt sozusagen zu fördern.
Der Fastenmonat Ramadan hat Anfang April begonnen. Er soll zum Nachdenken da sein, so Imam Murtaza Manan. Über Gott, über sich selbst, aber auch über andere. Er erklärt, warum das Fasten eine Pflicht für Muslime ist.
Wenn man selbst den Hunger spürt, dann spendet man auch, dann versucht man auch, die Mitmenschen zu unterstützen und in jeglicher Hinsicht zu helfen. Und da versucht man auch, so viele Leute es geht, mit einzubeziehen.
Ähnlich empfindet das auch Bilal Aslam, der ebenfalls zur muslimischen Gemeinde gehört. Er erzählt, dass die gemeinsame Zeit am Abend, das Fastenbrechen im ganzen Monat Ramadan immer ein besonderes Ereignis ist.
Das ist wie eine kleine Feier ist dann abends halt, dass man eine zusammenkommt und zusammen sitzt und dann isst er. Da gibt es auch keine Unterschiede, sondern Arm und Reich, die sitzen zusammen, essen. Und das ist eigentlich auch dieser schöne Effekt, dass man wirklich alle zusammenbringt.
Bilal Aslam erlebt den Ramadan immer als besonders intensive Zeit der Gemeinschaft. Der Zusammenhalt wird über den Fastenmonat immer stärker, erzählt er. Und der Höhepunkt ist dann das sogenannte Zuckerfest am Ende des Ramadan.
Der Tag läuft so, dass man erstmal in der Moschee dann zusammenkommt. Hier gibt es dann auch eine Predigt, die auch von Imam dann gehalten wird. Und ans Gebet und danach gehen viele dann zu ihren Familien und essen dann zusammen, feiern zusammen, Kinder bekommen auch Geschenke und das ist eigentlich auch wirklich so ein schöner Tag eigentlich für uns alle dann.
Das sogenannte Zuckerfest wird in diesem Jahr am Montag, den 2. Mai, gefeiert. Und in diesem Jahr freut sich auch Imam Murtaza Manan ganz besonders auf das Fest. Denn zum ersten Mal seit 2 Jahren erlaubt die Corona-Situation wieder ein etwas zwangloseres Zusammenfeiern.
Die Verbundenheit im Glauben, die erleben Musliminnen und Muslime im Fastenmonat Ramadan alljährlich besonders intensiv. 130 Stunden Ausbildung haben Frank Sattler und Annemarie Pietsch-Mainz aus Kassel absolviert und jetzt sind sie ehrenamtliche Kirchenführer oder wie es offiziell heißt, Kirchenpädagogen. Sie zeigen Besucherinnen und Besuchern den Reichtum der Kasseler Kirchen mit viel Leidenschaft und Witz. Wie das wirkt, hat Jens Wellhöhner erfahren.
Die Besucherinnen und Besucher liegen auf dem Rücken, auf dem Fußboden in Kassels Friedenskirche und kritzeln auf Zetteln, was sie an der Decke sehen. Das ist eine der etwas anderen Kirchenführungen von Annemarie Pietsch-Mainz.
Und das wird immer wieder erzählt. Mensch, bei euch haben wir ja damals die Decke abgemalt. Das kam gut an und das sind so ungewöhnliche Dinge, die aber in Erinnerung bleiben. Daten, Fakten, die gehen verloren, aber so ein Erlebnis. Das ist eigentlich das, was dann in Erinnerung bleibt.
Erlebnisse, die wollen die Kasseler Kirchenführer bieten. Bloß nicht langweilige Führungen nach dem Motto, links sehen Sie und rechts sehen Sie. Frank Sattler.
Früher war ja in der Kirche still sitzen, gucken, erfasst sein und leise sein. Und bei uns dürfen die sich bewegen, sollen die sich bewegen.
Genau, wir wollen einen spielerischen Zugang ermöglichen. Wir wollen jetzt nicht führen, wie mein Kollege das schon gesagt hat, im klassischen Sinne, sondern einen freien Zugang ermöglichen.
Die beiden Kirchenführer zeigen mir jetzt die Kapelle im Haus der Kirche, der Verwaltung der evangelischen Kirche Kuhessen-Waldeck. Die Kapelle ist ein wunderschöner, stiller Ort. Normalsterbliche kommen da gar nicht rein. Doch mit den beiden Kirchenführern öffnen sich die Pforten. Die Kapelle wird beherrscht von einer eindrucksvollen Glaswand mit abstrakter Kunst. Was zeigt sie? Das fragen sich die Besucher, erzählt Annemarie Pietsch-Mainz.
Dann kommen Fragen. Oh, ist das vielleicht eine Stimmgabel? Und wir sagen, ja, wenn Sie das so sehen, dann ist das eine Stimmgabel. Dann sagen andere, das erinnert mich an einen Barcode. Und jeder hat irgendwelche Anknüpfungspunkte und findet sich dann auch in dem Bild langsam zurecht.
Aber natürlich haben die Kirchenführer auch Zahlen und Fakten parat, wenn die Besucher danach fragen. Frank Sattler arbeitet einfach gern mit Menschen und er liebt Kirchen schon immer.
Mir macht es eben Spaß und ich glaube, das überträgt sich auch, dass man da so eine gewisse Freude dran hat und die vielleicht aus unseren Augen zu den anderen Menschen rüberblitzt.
Leider interessieren sich in Kassel nur wenige Menschen für Kirchenführungen, weil sie nicht wissen, wie spannend und vielfältig die Gotteshäuser sind, sagen die Kirchenführer.
Eigentlich müssen wir uns immer sehr bemühen, dass wir überhaupt die Anzahl zusammenbekommen. Aber wenn es uns mal gelingen würde, würden wir das gerne wiederholen, weil das total spannend ist und bestimmt für viele ein ganz besonderes Erlebnis wäre.
Über das evangelische Forum in Kassel kann man Führungen buchen. 10 Gotteshäuser haben Frank Sattler und Annemarie Pietsch-Mainz im Repertoire. Eine bunte Vielfalt.
Kirchenpädagoge, ein attraktives Ehrenamt mit einer anspruchsvollen Ausbildung. Und empfehlen möchte ich Ihnen noch unseren Newsletter. Da bekommen Sie Hinweise auf Sendungen zum Thema Kirchen und Religionen in allen Hörfunkwellen und im hr-Fernsehen alle 14 Tage. Sie können das abonnieren im Internet auf der Seite hr.de/religion. Wenn Sie dort Ihre Mailadresse eintragen, dann gibt es laufend aktuelle Hinweise auf Themen aus Religion und Kirchen im Newsletter. Und das war's hier in HR Info Himmel und Erde mit Klaus Hofmeister. Ich wünsche Ihnen einen wunderschönen 1. Mai und dann einen wunderschönen Maienmonat 2022.